Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Flinter, weißer Cis-Mann, weiblich gelesene Person, Patriarchat. Solche Begriffe sind momentan oft zu hören. Doch was genau bedeuten sie eigentlich und wie kannst du sie einordnen? Nele Schauer wird dir gleich spannende Einblicke zum Thema intersektionaler Feminismus geben. Der Beitrag ist Teil der Podcast-Reihe Apfelmus und Feminismus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 96.6. Am Mikrofon Luca Elner Kunz. In der heutigen ersten Folge wird alles wichtige Hintergrundwissen geklärt, auf dem dann die nächsten drei Teile des Podcasts aufbauen. Hier nun also Nele Schauer zum Thema intersektionaler Feminismus.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge meines Podcasts Apfelmus und Feminismus. Ich heiße Nele. Das, was ihr gerade hört, ist meine Bachelorarbeit, die ich an der Universität Tübingen mache. Betreut werde ich dabei von Herrn Dr. Hegele. Und ich habe mich dafür entschieden, einen Podcast über Themen des intersektionalen Feminismus zu machen. In diesem Podcast spreche ich insgesamt innerhalb von 4 Folgen über Themen des intersektionalen Feminismus. Heute werde ich zum Beispiel klären, was der Begriff intersektionaler Feminismus überhaupt bedeutet. Also heute werden wir so eine Basic-Folge machen, wo wir uns einfach erstmal mit der Geschichte des Feminismus befassen, mit unterschiedlichen Strömungen innerhalb des Feminismus. Und erstmal so ein paar Begrifflichkeiten erklären, die im Laufe der Folgen einfach öfter fallen werden. In einer weiteren Folge sprechen wir über das Thema gendergerechte Sprache. Dann sprechen wir noch über Rollenbilder und toxische Männlichkeit. Und dann sprechen wir in der letzten Folge darüber, beziehungsweise ich spreche darüber und ihr hört zu, wie Frauen oft unterrepräsentiert sind in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Dazu habe ich eine Internetseite, die in der Episodenbeschreibung steht. Also wenn ihr Sachen nachlesen wollt, wenn ihr Quellen wissen wollt, Hintergrundinformationen, Extrainformationen zu den Themen, die ich angesprochen habe, könnt ihr sehr gerne auf meine Seite gehen, die wie gesagt in der Beschreibung des Podcasts verlinkt ist. Und ihr fragt euch vielleicht, warum heißt der Podcast Apfelmus und Feminismus? Weil ich selbst sehr gerne, während ich Podcasts höre, irgendwas währenddessen backe oder koche, habe ich mir das dann halt so gedacht, dass ich euch immer ein Rezept vorstelle, was ihr auch auf der Seite nachlesen könnt, während ihr die Hintergrundinformationen euch durchlest. Und das könnt ihr dann backen, weil eine Folge immer ungefähr so lange dauert, wie das Backen eines Rezeptes. Müsst ihr natürlich nicht, ist nur ein kleiner Vorschlag von mir. Aber ja, das erstmal jetzt die ersten Infos zu Anfang der allerersten Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr lernt was. Ah, und am Anfang noch eine kleine Entschuldigung. Meine Stimme könnte sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen erkältet anhören, was daran liegt, dass wir in einer pandemischen Situation leben und auch ich leider nicht davon verschont wurde. In diesem Sinne, viel Spaß mit der ersten Folge. Jetzt ganz am Anfang müssen wir natürlich erstmal klären, was der Begriff Intersektionalität bedeutet, wenn ich euch ja vorhin gesagt habe, wir besprechen Themen des intersektionalen Feminismus. In dem Begriff intersektionaler Feminismus steckt ja das Wort Intersektionalität und dieses Wort bedeutet einfach grundlegend, eigentlich recht simpel, dass soziale Kategorien wie zum Beispiel Geschlecht oder Sexualität oder soziale Klasse, aber auch sowas wie Behinderung, bei Menschen eben nicht eindimensional auftreten, sondern sich überlappen und überkreuzen. Und in der Intersektionalität geht es eben darum, dass diese unterschiedlichen Diskriminierungsformen sozusagen zusammen auf eine Person wirken und sie nicht voneinander getrennt existieren. Der intersektionale Ansatz im Feminismus zeigt eben, wie sich soziale Identitäten von Menschen überlappen und damit, wie sie auch unterschiedliche Diskriminierungsformen erleben können. Denn wenn sich unterschiedliche soziale Identitäten von Menschen ansammeln, dann sammeln sich dadurch auch diskriminierende Erfahrungen an und verstärken sich dadurch gegenseitig, weil sie ja nicht im luftleeren Raum existieren. Der intersektionale Feminismus konzentriert sich dadurch vor allem auf diejenigen, die diese überlappenden Formen der Diskriminierung erleiden und deutet eben darauf hin, dass es eben nicht ein einziges Ziel im Feminismus gibt, weil es ja keine Musterperson gibt, die vom Sexismus betroffen ist, sondern viele unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Zielen, weil sie eben unterschiedliche Diskriminierungsformen erleiden. Also eine weiße Frau wird einen anderen Zugang zu feministischen Zielen oder Themen haben und sich etwas anderes davon erhoffen als eine schwarze Frau, die gleichzeitig auch noch rassistisch diskriminiert wird. Und dadurch entstehen dann eben unterschiedliche Blickwinkel auf den Feminismus. Es geht also darum, dass sich Diskriminierungsformen recht schnell verweben und man gar nicht mehr sagen kann, wo jetzt die eine Diskriminierungsform aufhört und wo die andere anfängt. Und das möchte der intersektionale Feminismus betonen, dass es nicht nur die eine Frau gibt, die für alle sprechen kann. Oder die eine Flinter. Was mich überleitet zu der Begriffserklärung Flinter, denn Flinter ist ein Wort, welches ich im Podcast relativ häufig erwähnen werde. Davor noch ein kleiner Hinweis. Der Begriff des intersektionalen Feminismus wurde übrigens von Kimberly Crenshaw geprägt. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt, dann schaut gerne auf der Seite nach, denn dort habe ich noch einige andere Infos zu ihr hinterlegt. Was ist eine Flinter-Person? Das Wort Flinter ist ein Akronym und ein Akronym ist ein Wort, was aus den Anfangsbuchstaben von mehreren anderen Wörtern gebildet wird. Das Wort Flinter möchte in erster Linie für alle Menschen gelten, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Und jetzt ist natürlich wieder das Ding, es ist immer richtig gut, wenn man ein schwieriges Wort mit einem weiteren schwierigen Wort erklärt. Aber so ist es nun mal. Ich werde jetzt auch davor noch erklären, was das Patriarchat ist, denn wenn wir wissen wollen, was Flinter sind und wenn Flinter vom Patriarchat diskriminiert werden, dann sollten wir das auf jeden Fall davor nochmal klären. Das Wort Patriarchat bedeutet so viel wie Erster unter den Vätern oder auch Stammesanführer oder auch Führer des Vaterlandes und meint einfach so viel wie, ja, Vaterherrschaft, ganz flopsig formuliert ist das Patriarchat einfach eine soziale Gesellschaftsform, in der der Mann eben das Sagen hat, aber auch vor allem die Norm ist. Und dementsprechend werden eben alle anderen Geschlechter diskriminiert, aber eher in gewisser Weise als minderwertig angesehen. Das heißt, im Patriarchat kommen die Regeln von den Männern und die Männer haben das Sagen auf unterschiedlichen Ebenen. Flinter sind also Menschen, die keine Männer sind und in unserer männerdominierten Gesellschaft am meisten diskriminiert werden. Da ich das Wort im Podcast oft erwähnen werde und es dabei hilft, eben Menschen in der Sprache zu inkludieren, die keine Cis-Frauen sind, also Frauen, dessen biologisches und gesellschaftliches Geschlecht übereinstimmen, folgt nun eine kleine Erklärung des Begriffes Flinter. Das F bei Flinter sind eben die Cis-Frauen, deren biologisches und gesellschaftliches Geschlecht übereinstimmt. Also das sind Frauen, denen bei der Geburt das Geschlecht Frau aufgrund ihrer biologischen Merkmale zugewiesen wurde und die sich dann auch eben mit diesem Geschlecht identifizieren und auch ihr gesellschaftliches Geschlecht dann mit dem übereinstimmt. Der Buchstabe L steht für Lesben und ehrlich gesagt wusste ich auch selbst lange nicht oder war auch selbst verwirrt, warum Lesben jetzt mit dabei sind, weil ich mir dachte, was hat eine sexuelle Orientierung mit einer einer Geschlechtsidentität zu tun, aber das L wurde mit in diese Flinter-Bezeichnung mit eingenommen, weil es zum einen ja auch Menschen gibt, die lesbisch sein können, aber nicht nur Frauen sein können und dann wird das halt mit diesem L nochmal in dem Wort Flinter betont. Generell ist es aber anscheinend auch so gewesen, dass Lesben im Flinter besonders deswegen drinsteht, also in diesem Begriff, weil man eben die feministischen Errungenschaften sichtbar machen wollte, die zum großen Teil der Lesbenbewegung zugeschrieben sind oder zu verdanken sind. Und dazu ist es auch noch so, dass die Aufnahme von Lesben in die Flinter-Personenbeschreibung kritisieren will, dass Liebesbeziehungen und vor allem Sex mit Männern in unserer heteronormativen Gesellschaft häufig auch als festen Bestandteil oder normaler Bestandteil von Weiblichkeit anerkannt wird und Lesben halt eben nicht dazugehören zu dieser Form, die man als normale Weiblichkeit sozusagen im traditionellen Sinne anerkennt. Also war jetzt mit Blick auf Liebesbeziehungen zu anderen Menschen. Eine heteronormative Gesellschaft ist übrigens eine Weltanschauung oder eine Gesellschaftsordnung, in der zum einen Heterosexualität als Norm erklärt wird, also Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau, und in der zum anderen auch ein binäres System der Geschlechter befürwortet wird. Also das System, das wir haben, dass wir zwei Pole haben, also Mann und Frau und nichts dazwischen. Jetzt kommen wir weiter zum I, und das I steht für Intermenschen. Intermenschen sind Menschen, die aufgrund ihrer biologischen Merkmale, die häufig zwischen den beiden Polen männlich und weiblich liegen, nicht einem einzigen Geschlecht zugeordnet werden können. Es ist zum Beispiel auch so, dass manche Intermenschen zum Beispiel statt XX oder XY-Chromosom XXY haben, und das hat dann auch eben hormonelle Auswirkungen. Und Intermenschen sind sozusagen nicht in diesem binären System, was ich gerade erklärt habe, zu finden und haben dort keinen Platz, weshalb sie auch in dem Begriff Flinter mit repräsentiert werden. Dann kommen wir zum N, was für nicht-binär steht. Nicht-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit einem der beiden binären Geschlechter identifizieren. Also sie können nicht für sich sagen, ob sie männlich oder weiblich sind, sondern viele sehen sich irgendwo dazwischen, erkennen sich Teile der Geschlechter wieder, aber wissen, sie sind nicht nur eine Frau, nicht nur ein Mann. Manche sagen auch, sie sind nichts von diesen beiden binären Zuschreibungen und können sich wirklich gar nicht damit identifizieren. Was man dann auch nochmal bei dem A hat, was ganz am Ende kommt, Agender, das bedeutet, dass eben, wie gesagt, diese Menschen sich mit keinem Aspekt der beiden binären Geschlechter identifizieren können, weswegen man auch manchmal Flint mit einem Sternchen lesen kann statt Flinter, aber das nur am Rande. T steht für Trans, und Transmenschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, welches ihnen aufgrund ihrer biologischen Merkmale nach ihrer Geburt zugewiesen wurde, sondern identifizieren sich mit einem anderen Geschlecht. Und man geht dann eben in unserer heteronormativen Gesellschaft im Normalfall davon aus, dass das biologische Geschlecht eben mit dem gesellschaftlichen Geschlecht direkt übereinstimmt. Aber das ist dann eben bei Transmenschen nicht so, die sich eben nicht mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen nur aufgrund ihrer biologischen Merkmale zugeschrieben wurde, sondern sich eben mit einem anderen Geschlecht identifizieren. Aber auch bei Non-Binary-Menschen, die sich eben nur zum Teil mit den jeweiligen Geschlechtern identifizieren. Gender ist also sehr stark kulturell geprägt und hat viel mit Verhaltensweisen zu tun, wie sich Menschen verhalten, ob sie sich so verhalten, wie man es sozial, also wie man es im sozialen, gesellschaftlichen Leben von einem Mann oder von einer Frau erwartet. Aber darüber reden wir auch nochmal in der Folge zum Thema toxische Männlichkeit. Und das biologische Geschlecht bedeutet dann wirklich, welche biologischen Merkmale hat ein Mensch, welche Hormone, welche Chromosomen, etc. hat ein Mensch. Also generell ist es so, dass man zwischen dem biologischen und dem gesellschaftlichen Geschlecht, also zwischen Sex und Gender, eben unterscheidet. Und bei Transmenschen sind eben diese Geschlechter nicht dieselben. Und genau, A-Flinter habe ich ja schon erklärt, ist A-Gender, habe ich schon ein bisschen gespoilert. Auch wenn das Wort Flinter für einige ungewohnt sein mag oder sich eventuell erstmal komisch anhört, weil man es eben nicht kennt, ist es hier ähnlich wie bei Pronomen. Denn wenn wir wollen, dass sich alle wohlfühlen in der Sprache und sich selbst benennen können, dann sollten wir nicht von uns auf die jeweilige andere Person schließen und sie dann womöglich misgendern, weil das sehr unangenehm sein kann für Menschen, wenn man sie mit dem falschen Pronomen anspricht oder sogar auch triggernd sein kann. Denn nur weil eine Person eventuell weiblich gelesen wird, heißt es nicht unbedingt, dass sie eine Frau ist. Und der Begriff Flinterperson hilft einfach dabei, eben neutraler über Menschen zu reden und andere Geschlechtsidentitäten vor allem auch in der Sprache weiterhin zu repräsentieren.
Viele Personen gehen auch davon aus, zu wissen, welches Geschlecht ich haben sollte, und misgendern mich dann dadurch, was mich teilweise ein bisschen traurig macht, weil sie davon ausgehen, dass sie wissen, welches Geschlecht ich habe oder als was ich mich identifiziere, aber sie es eigentlich nicht wissen. Deshalb finde ich das Wort Flinter ziemlich gut und würde auch vielen raten, es zu benutzen, da man nie wissen kann, als was sich die Person, mit die du gerade ansprichst oder kennenlernst, identifiziert. Oder auch, wenn ich neue Personen kennenlerne und sie sich sicher bin, dass ich zum Beispiel ein Junge bin und mich dann direkt mit er, ihn ansprechen und ich dann teilweise sogar zu schüchtern bin, um dann irgendwie zu sagen so, ja, nee, das ist nicht richtig so. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen unangenehm und außerdem habe ich das Gefühl, dass wenn ich sage, dass ich nur nicht binär bin, mich Leute trotzdem irgendwie dann komisch anschauen und dann irgendwie fragen, aber ja, von wegen irgendein Geschlecht musst du ja haben und dann sage ich irgendwie auch immer von Anfang an dann so, ja, ich bin nicht binär, aber du kannst mich auch sie, ihr nennen. Was eigentlich total schade ist, weil ich muss das nicht dazu sagen, wenn ich mich nicht so fühle. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die anderen Personen, denen ich mich oute sozusagen, sich damit besser fühlen oder komfortabler, was eigentlich traurig ist, weil ich mich ja dann nicht richtig komfortabel fühle.
Das war also die Erklärung des Begriffs Flinter, damit wir alle erstmal im selben Boot sitzen. Ja, und da der Begriff ja auch recht neu ist und ich selbst auch bei einigen Buchstaben erstmal grübeln musste, wollte ich das jetzt erstmal am Anfang klären. Deswegen weiter im Kontext zu den Themen des intersektionalen Feminismus. Ich habe ja bereits am Anfang angedeutet, dass es im intersektionalen Feminismus nicht nur eine Brille gibt, durch die man den Feminismus sehen kann. Und um euch das anhand von Beispielen deutlicher zu machen, schauen wir uns jetzt unterschiedliche Strömungen innerhalb des intersektionalen Feminismus an. Von einigen hatte ich vor der Aufnahme auch keine Ahnung, aber sie zeigen eben, dass der Feminismus viel unterschiedlicher und facettenreicher ist oder sein kann. Und dass es eben nicht nur den einen Feminismus gibt. Generell kann man mit Blick auf unterschiedliche Strömungen die Überkategorien Gleichheitsfeminismus und Differenzfeminismus miteinander vergleichen und gegenüberstellen. Sowohl der Gleichheitsfeminismus als auch der Differenzfeminismus kämpft gegen die Unterdrückung der Flinterpersonen und der Frauen. Aber ihre Vorstellungen der Geschlechter und auch die Motive und teilweise sogar auch die Ziele unterscheiden sich relativ stark. Im Gleichheitsfeminismus geht man davon aus, dass Männer und Frauen trotz kleiner biologischer Unterschiede eigentlich vom Wesen her gleich sind und dass die Unterschiede, wie sie im gesellschaftlichen Konsens zwischen Männern und Frauen existieren, nicht biologisch bedingt sind und nicht unabdingbar sind, sondern eben gesellschaftlich erstmal erschaffen wurden. Also, dass Männer und Frauen sich eigentlich gleich verhalten würden, wenn wir keine Ideen davon hätten, wie sich Männer und Frauen verhalten sollen. Also, hier sind wir wieder bei diesem Sex versus Gender Prinzip und dass man halt eben im Gleichheitsfeminismus davon ausgeht, dass Gender sozusagen Verhaltensweisen sind, die Frauen und Männern in gewisser Weise aufgezwungen werden oder die halt in der Gesellschaft als solche existieren und dass, wenn es diese eben nicht geben würde, dass Frauen und Männer eigentlich gleich wären, weil wir halt alle Menschen sind, sozusagen. Hier ist vor allem der bekannte Satz von Simone de Beauvoir ausschlaggebend, der aussagt, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern als solche gemacht wird. Und generell gilt auch ihre Publikation Das andere Geschlecht aus 1949 als wichtiges Werk, wenn man sich damit beschäftigt. Im Differenzfeminismus hingegen geht man im Gegensatz zum Gleichheitsfeminismus davon aus, dass es eben einen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt und dass dieser auch maßgeblich für die Geschlechter ist und unser Leben erst so richtig erklärt und bestimmt. Also unser Leben als Frau oder als Mann, was sich eben unterscheidet, weil wir unterschiedliche biologische Voraussetzungen haben. Also DifferenzfeministInnen sagen, du wurdest als Frau geboren und das biologische Geschlecht gibt dir daher dieses und jenes Merkmal. Also zum Beispiel, du wurdest als Frau geboren, das heißt, du bist empathisch, du bist kreativ und du bist hilfsbereit. Im Gegensatz dazu, du wurdest als Mann geboren, okay, das heißt, du bist ehrgeizig, du bist kräftig oder stark oder mächtig. Also zumindest geht man davon aus, dass die biologischen Unterschiede eben auch erklären, wie wir in unserem generellen Wesen sind. Im Differenzfeminismus wird vor allem auch die inhärente weibliche biologische Art der Frauen gelobt, denn es wird eben gesagt, dass Frauen aufgrund ihrer Körper und ihrer biologischen Eigenschaften und durch ihre Gebärfähigkeit so wertvoll und stark sein, dass sie eben nicht diskriminiert werden sollen oder dass sie zumindest genauso viele Rechte und Anerkennung haben sollen wie Männer. Im Gleichheitsfeminismus im Gegensatz ist dann eben die intrinsische Motivation eher der Gedanke, dass alle Menschen sowieso gleich seien und Frauen und Personen generell eben gerade daher nicht diskriminiert werden sollen und aus sexistischen Strukturen befreit werden müssen, weil sie eben nur durch das gesellschaftliche Konstrukt des sozialen Geschlechts erst zum schwächeren Geschlecht abgestuft worden sind. Von Beauvoir wird zum Beispiel von den FeministInnen gefordert, also von den GleichheitsfeministInnen gefordert, dass Frauen sich selbst fördern sollen und sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten besinnen sollen und dass man sie genau deswegen mehr stärken soll. Denn wie gesagt, DifferenzfeministInnen sagen, wir sind Frauen, wir sind biologische Frauen und deswegen sind wir stark und sollen Macht haben. Und GleichheitsfeministInnen sagen im Gegensatz, wir sind alle gleich und deswegen sollten auch alle gleich viel Macht haben, weil wir sowieso gleich sind. Wenn man diese beiden Überkategorien anschaut, kann man sich hier ein, zwei Beispiele raussuchen, die die jeweilige Motivation nochmal erläutern und nochmal verdeutlichen.
Überall in der Gesellschaft gibt es strukturelle Ungleichheit aufgrund des Geschlechts. Diesen Frust lassen mittlerweile viele KünstlerInnen in ihrer Musik frei. So auch in den folgenden Stücken. Im Song Balance ton corps singt die belgische Sängerin Angèle unter anderem über toxische Maskulinität und die MeToo-Bewegung. Danach hörst du ein Stück der deutschen Musikerin und Songwriterin Antje Schomaker. Im Lied Ich muss gar nichts thematisiert sie die Anforderungen, die eine patriarchale Gesellschaft an sie als weiblich gelesene Person stellt. Du hörst Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Parler de faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
Que c'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que les coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut
non,
tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? Un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter.
Écoutez,
vois,
moi j'écoute pas les femmes, moi j'écoute pas les femmes.
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité.
Excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
Elle intervient au milieu du... tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
Très désagréable.
On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein.
Coupeuse.
Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... et en fait, c'est non.
Ihr sagt, die Zeit des Deutschen in die Pop ist leider vorbei. Tut mir leid, euch das zu sagen, doch das sehe ich nicht ein. Ob mit oder ohne Hit, ich höre nicht auf damit. Ich skippe durch die Playlist, höre nur Trap oder Rap. Keine Ahnung, wer da wäre, das hab ich noch nicht gecheckt. Kokain und Geld ist nicht so meine Welt. Ist ja auch okay, verstehe, das sah dich aus. Doch hör bitte auf zu sagen, alles andere ist out. Kann auch nicht sein, dass man nur relevant ist, wenn man Rapper oder ein alter weißer Mann wie James Blunt ist. Kritik an der Gesellschaft tut dem Pop gar nicht gut. Zu viel Lieder über Liebe ist nicht in die genug. Ich muss einen Hit haben, der soll bitte eingängig sein. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Texte werden deep, einfach wenn du sie schreist. Deutsche Männer in die Band sind der beste Beweis. Deshalb nehme ich's jetzt als Kompliment, wenn wieder jemand sagt, dass er ja eigentlich keine Frauenstimmen mag. Olli sagt ihm, ist zu cheesy, was ich da mach. Find seine Sachen noch nicht gut, doch hab's ihm nie gesagt. Warum will einem jeder sagen, wie's zu gehen hat? Wie wär's, wenn jeder einfach schaut, wie er es selbst besser macht? Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts.
Antje Schumer kam mit Ich muss gar nichts und jetzt geht es weiter mit Nele Schauer und dem intersektionalen Feminismus.
Ein Beispiel für den Gleichheitsfeminismus ist der dekonstruktivistische Feminismus, der stark durch Judith Butler und das Buch von Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, geprägt wurde. Der dekonstruktivistische Ansatz ist mit dem Ziel verbunden, dass man Geschlechter dekonstruieren will, also unser Sein von diesen Sozialgeschlechternormen und Vorstellungen eben loszulösen und zu befreien. Der dekonstruktivistische Feminismus geht auch so weit zu sagen, dass sowohl das biologische Geschlecht als auch das soziale Geschlecht beide gesellschaftliche Konstrukte seien. Und deswegen wird das Geschlecht als Klassifikationseinheit eigentlich komplett abgelehnt. Und es herrscht dann so ein bisschen die Logik, dass es eben so viele Geschlechtsidentitäten gibt, wie es auch Menschen gibt. Denn es wird eben argumentiert, dass die Unterschiede der Menschen eines Geschlechts stärker sein als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern selbst. Das heißt, auch die sonst angenommene Zweigeschlechtlichkeit und diese binäre Art und Weise, wie wir Geschlechter sehen und wie wir halt eben von Geschlechtern ausgehen in unserer heteronormativen binären Gesellschaft, wird also aus der dekonstruktivistischen Sicht eben abgelehnt und vor allem auch bestritten und durch diese Vielgeschlechtlichkeit ersetzt. Im Gegensatz dazu sieht der Ökofeminismus Zweigeschlechtlichkeit als ein Beispiel des Differenzfeminismus, also jetzt sind wir auf der anderen Seite, nicht nur als gegeben an, sondern vor allem auch als positiv an. Denn wie wir ja wissen, ist beim Differenzfeminismus die Verschiedenheit der Geschlechter ja die bestimmende Kategorie und die Hauptargumentationslogik. Der Ökofeminismus entstand in den 70er Jahren im Zuge der internationalen Umwelt- und Friedensbewegung, aber auch Frauenbewegung und ist dementsprechend auch stark mit diesem verbunden, denn er verbindet feministische Analysen mit ökologischen Anliegen und Fragen. Ökofeministinnen und Feministen argumentieren, dass das patriarchalische kapitalistische System seine Herrschaft von Anfang an auf die Ausbeutung und auch auf die Unterwerfung der Natur, aber auch auf die Ausbeutung der Frau aufbaut. Denn Ökofeministen sehen in der Frau einen Teil der Natur und kämpfen sozusagen daher gleichzeitig für die Befreiung der Natur aus dieser Umweltzerstörung, die gerade herrscht, und im gleichen Zuge auch für die Befreiung der Frau aus patriarchalen Strukturen. Außerdem sagen sie, dass wir Menschen durch den Kapitalismus von der Natur getrennt seien und eben in dem Moment, wo wir im Patriarchat, also in dieser männerdominierten Gesellschaft, die Natur zerstören, auch die Frauen zerstören, weil die Frauen, wie gesagt, ein Teil der Natur sind, dadurch, dass sie selbst neue Menschen gebären würden und durch ihre generelle biologische Art und durch die Charakterzüge, die ihr aufgrund ihrer biologischen weiblichen Art zustehen. Im Verständnis des Differenzfeminismus gibt es naturgegebene und biologisch oder genetisch verankerte Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und im Gegensatz zum Gleichheitsfeminismus können Männer und Frauen im Verständnis des Differenzfeminismus gar nicht gleich sein, was ja der Name auch schon ein bisschen andeutet, weil sie eben aufgrund ihres biologischen Geschlechts bereits innerlich sehr stark unterschiedlich sind und daher unterschiedliche Eigenschaften haben. Ökofeministinnen wünschen sich für zukünftige Generationen, dass Frauen mehr Macht haben, weil wenn Frauen an der Macht wären, wäre es automatisch so, dass wir mehr mit der Natur im Einklang leben würden, was dann auch gut wäre für die Entwicklung der Welt und die Umweltzerstörung eindämmen könnte. Und ja, dass man die Umweltzerstörung auch von dieser männlichen Macht retten könnte. Denn im Ökofeminismus wird auch vor allem die sogenannte weibliche Natur gegen die männliche Vernunft so ein bisschen entgegengesetzt. Dadurch ist dann auch zum Beispiel der spirituelle Feminismus entstanden. Und generell gibt es noch ganz viele andere feministische Strömungen, die ich euch auch noch auf meiner Seite, also nicht alle, aber ein paar Beispiele von denen habe ich auch noch mal auf meiner Seite verlinkt, wo ihr noch mal nachlesen könnt und schauen könnt, welche unterschiedlichen Motivationen es innerhalb des intersektionalen Feminismus gibt. Musik. DifferenzfeministInnen und GleichheitsfeministInnen haben also eventuell ähnliche, teilweise gleiche Ziele, aber so richtig einig werden sie sich nicht unbedingt. Und aufgrund dieser diversen Unterschiede im Rahmen des Feminismus kann es schwer werden, eine allgemeingültige Definition vom Feminismus festzuhalten, was ich aber noch machen will, da wir uns ja mit Themen des Feminismus beschäftigen. Und einfach nur nochmal, damit wir das nochmal, wie gesagt, in dieser Basics-Folge geklärt haben. Im allgemeinen Konsens versteht man nämlich unter dem Begriff Feminismus Folgendes. Der Feminismus ist eine politische Bewegung mit dem Ziel, die Gleichwertigkeit, Menschenwürde und Entscheidungsfreiheit von Frauen, die Selbstbestimmung über deren Leben und ihre Körper zu erreichen. Das ist natürlich jetzt aber auch wieder eine Erklärung, die relativ schwammig scheint, vor allem wenn wir uns jetzt schon die unterschiedlichen Strömungen genauer angeschaut haben. Und ja auch wissen, dass man eine allgemeine Definition theoretisch nicht bringen kann oder schwierig wird, das zu bringen, weil man in einer allgemeinen Definition niemals alle unterschiedlichen Blickwinkel mit einfangen kann. Aber genau dafür wollte ich eben noch einen kleinen Blick auf diese unterschiedlichen Strömungen werfen. Es gibt also einige unterschiedliche Ansätze, aber der Feminismus als Weltanschauung und als Theorie entstand bereits im Europa des 17. Jahrhunderts, also schon ein bisschen, ja, schon vor einer etwas längeren Zeit. Generell kann man sagen, dass die erste Welle der Frauenbewegung im 18. Jahrhundert sehr, sehr stark geprägt war von der Französischen Revolution, die ja die Gleichheit aller Menschen forderte. Und auch die Aufklärung hat in diesem Sinne dann den Anfang des Feminismus stark geprägt. Wir werden uns jetzt mal einige wichtige Stimmen des anfänglichen Feminismus anschauen und schauen uns an, was die so gefordert haben. Und dann gucken wir uns auch noch ein paar FeministInnen in Deutschland an, bevor wir dann diese Folge beenden und dann einen groben Überblick erstmal über den Begriff Feminismus geliefert haben und über die Geschichte des Feminismus, dass wir dann in den nächsten Folgen dann tiefer in die Materie gehen können und einzelne Beispiele dann näher besprechen können. Eine wichtige Stimme des anfänglichen Feminismus ist Marie Lejar de Gournay. Meine wunderschöne französische Aussprache. Ich hatte nicht umsonst 10 Jahre Französisch in der Schule. Sie war eine französische Philosophin, eine Schriftstellerin, aber vor allem in erster Linie bekannt für ihr Dasein als Frauenrechtlerin, denn sie hat in ihrem Buch L'égalité des hommes et des femmes 1622 Folgendes geschrieben. Genau genommen ist das menschliche Wesen übrigens weder männlich noch weiblich. Das unterschiedliche Geschlecht ist nicht dazu da, einen Unterschied in der Ausprägung herauszubilden, sondern es dient lediglich der Fortpflanzung. Das einzige wesentliche Merkmal besteht in der vernunftbegabten Seele. Und wenn es erlaubt ist, beiläufig einen kleinen Scherz zu machen, dann wäre hier wohl jene anzügliche Bemerkung nicht unpassend, die besagt, nichts ähnelt dem Kater auf einer Fensterbank mehr als die Katze. Der Mensch wurde sowohl als Mann wie Frau geschaffen. Männer und Frauen sind eins. Wenn der Mann mehr ist als die Frau, dann ist die Frau gleichfalls mehr als der Mann. Der Mensch wurde zugleich männlich und weiblich geschaffen. Das sagt uns die Heilige Schrift. Sie zählt beide als eins. Und Jesus Christus wird Menschensohn genannt, obwohl er nur von der Frau ist. Das ist der vollständige und vollkommene Beweis für die Einheit beider Geschlechter. Sie hat sich also für die Gleichheit von Frauen und Männern eingesetzt, denn sie forderte, dass auch Frauen Zugang zur Bildung haben können, was damals noch nicht gegeben war. Dazu noch ein kleiner Fakt, falls ihr euch fragt, ab wann Frauen eigentlich studieren durften in Deutschland, auch wenn das jetzt in Frankreich war, aber ja, falls ihr euch das fragt, weil es ja heutzutage normal ist, dass alle studieren dürfen, tatsächlich durfte die erste Frau in Deutschland erst ab dem Jahr 1900 studieren und dann hat es 9 Jahre gedauert, bis jedes Bundesland, besser gesagt, ja, die Bundesstaaten sich dann dafür entschieden haben, Frauen zum Studium zuzulassen. Was unter anderem daran lag, dass sexistische Strukturen damals noch stärker ausgeprägt waren und auch bekannte Ärzte wie beispielsweise der deutsche Mediziner Theodor von Bischoff Frauen sagte, dass sie ein weniger leistungsfähiges Gehirn hätten als Männer und dementsprechend durften Frauen erst später studieren als Männer. In dieser Zeit durften Frauen übrigens noch nicht wählen, denn das passierte erst 18 Jahre später im November 1918. Aber zurück zu den Anfängen des Feminismus in Frankreich und zurück zu Olympe de Gouges, die ein weiteres Beispiel war für französische Feministinnen. Sie setzte sich 1791 für die Frauen ein, als sie die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin verfasste. Im Vorwort zur Erklärung der Rechte der Frau zettelt sie die Frauen zum Mitkampf an und schreibt, diese Revolution wird sich erst dann vollziehen, wenn sämtliche Frauen von ihrem beklagenswerten Los durchdrungen und sich des Verlustes ihrer Rechte in dieser Gesellschaft bewusst sind. In diesem Text setzte sie den 17 Artikeln der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahr 1798, die sich eben nur auf Männer bezogen, einen Vertragstext mit 17 Artikeln entgegen, der sich nur auf Frauen richtete und halt eben darauf verweisen wollte, dass diese großen Werte, die in der Französischen Revolution so oft verbreitet wurden, wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass diese Werte und dieser Lebensweg gar nicht legitim sein könnten, wenn es keine gleichen Rechte vor dem Gesetz für Frauen gibt. Also sie hat gesagt, warum gelten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nur für Männer und nicht für Frauen? Sie gilt als eine wichtige Vorreiterin des europäischen Feminismus. Leider wurde sie jedoch aufgrund ihrer politischen Überzeugungen schließlich mit der Guillotine hingerichtet. Aber nicht nur in Frankreich, sondern auch hier in Deutschland erheben sich recht früh Stimmen gegen die Unterdrückung der Frauen. Und da habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht. Meine Herren, im Namen der Moralität, im Namen des Vaterlandes, im Namen der Humanität fordere ich Sie auf, vergessen Sie bei der Organisation der Arbeit die Frauen nicht. Das ist ein Zitat von der Autorin Luise Otto Peters. Und Luise Otto Peters hat von 1819 bis 1895 gelebt und gilt als eine frühe Vertreterin der Frauenbewegung im deutschsprachigen Raum. Also das ist ein Name, den wir uns merken können, wenn wir uns frühe Feministinnen in Europa anschauen. Sie war nämlich die Initiatorin und die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Und dieser wurde 1865 in Leipzig gegründet. Der ist deswegen interessant, weil er eben den Beginn der organisierten deutschen Frauenbewegung markiert, weil sich dort dann halt eben immer alle Frauen getroffen haben, die halt daran interessiert waren und gemeinsam über Pläne diskutiert haben und Dinge veröffentlicht haben, was sie eben davor nicht durften. Luise Otto Peters hat vor allem verurteilt, dass Frauen mit den Männern für Freiheit und Revolution gekämpft hatten in den letzten Jahren, aber dass ihre Rechte einfach ignoriert wurden oder sogar unterdrückt und bekämpft. Auf meiner Seite findet ihr noch andere Informationen zu ihr, wenn ihr sie interessant findet. Und auch eine Liste von weiteren bekannten FeministInnen, die heutzutage sehr bekannt sind und noch immer für die Rechte der Frauen und der Geschlechter generell einstehen. Menschen setzen sich also schon länger für feministische Kämpfe ein und auch heute passiert das noch aus unterschiedlichen Strukturen heraus oder mit unterschiedlichen Perspektiven. Einige Flinter kämpfen für die Befreiung der Frau aus gesellschaftlichen Vorstellungen der Geschlechter. Andere wollen diesen mehr Macht geben. So oder so wollen viele Flinter-Personen und auch Männer mehr Gleichberechtigung für alle Geschlechter und setzen sich dafür auf ihre eigene Art und Weise ein. Und das schon seit einigen Jahren. Auch heute sind Flinter-Personen noch immer nicht gleichberechtigt und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesen Podcast zu machen, um über Themen des intersektionalen Feminismus zu informieren, damit dieses Thema eben weiterhin im Gespräch bleibt und um meinen Teil dazu beizutragen. Auch wenn Frauen eventuell heutzutage auf dem Papier und gesetzlich gleichberechtigt sind, sieht das Ganze im Alltag anders aus. Jetzt am Ende der ersten Folge möchte ich ein paar Flinter-Personen den Raum geben und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mir geantwortet haben und mir eine Memo geschickt haben, denn ich habe ein paar Menschen gefragt, warum sie denken, dass sich das Gespräch über Feminismus noch lohnt und noch immer spannend ist und auch Handlungsbedarf besteht und wie sie sich im alltäglichen Leben als Flinter-Person fühlen in der Welt, in der wir leben. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der anderen Folgen. Und wie gesagt, auf meiner Seite könnt ihr noch einige Dinge nachlesen, falls ihr noch Fragen habt oder manche Dinge einfach noch mal genauer wissen wollt.
Ich finde, auf die Frage, ob wir Feminismus noch brauchen, die ganz einfache Antwort ist ja, definitiv. Es hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten viel getan, seit den ersten Frauenbewegungen, aber wir sind noch lange nicht an einem Punkt, wo Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Ich finde, auch männlich gelesene Personen können vom Feminismus profitieren, denn diese sind ja genauso gut Opfer von patriarchalen Machtverhältnissen wie weiblich gelesene Personen.
Also ich fand es richtig krass mitzubekommen, was gerade in den USA in Bezug auf Abtreibungen und Schwangerschaftsabbrüche stattfindet, und finde das eine sehr, sehr gruselige Vorstellung, die mich sehr hilflos fühlen lässt, dass die Körper von Frauen, von Flinters, von Menschen mit Uterus eben so als Spielball der Politik genutzt werden und im Endeffekt andere Menschen, oft eben ältere Männer, darüber entscheiden, was wir machen dürfen und was nicht. Und das finde ich eine sehr schreckliche Vorstellung, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es Menschen in den USA gehen muss, dass es einfach sozusagen von heute auf morgen ein Recht, was uns eigentlich seit 50 Jahren zugesprochen ist, also zumindest jetzt auch hier in Deutschland, einfach so schnell weggenommen werden kann. Und ich finde, das muss man sich auch angucken, wenn man jetzt hier in Deutschland guckt. Es ist einerseits total schön, dass 219a letztens gestrichen wurde, dass Werbung, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach Aufklärung über Schwangerschaftsabbrüche jetzt endlich erlaubt ist. Andererseits ist der Artikel 218 im Strafgesetzbuch immer noch eine Grundlage, die auch von Konservativen anders interpretiert werden kann, die auch uns irgendwie schnell unser Recht auf sichere und sichere Abtreibungen eben nehmen kann. Und das finde ich einfach eine schreckliche Vorstellung und finde, das ist echt eine ziemlich kack Lebensrealität für Flinters weltweit.
Ich finde auch, Bodycount ist ein ganz spannendes Thema, weil wenn Männer einen hohen Bodycount haben, sind das die Coolen, die Macker, die alle aufreißen können, die alle haben können, die einfach sehr erfolgreich sind. Und wenn Frauen einen hohen Bodycount haben, sind sie direkt die Schlampe, die jeden an sich ranlässt. Es ist ja auch so, also ich kenne das zumindest, dass wenn du nach einem Bodycount gefragt wirst, dass du als Frau so gerne mal 3 sagst, weil das ist nicht zu viel, dann bist du nicht zu sehr schlampe, aber es ist auch nicht zu wenig, das heißt, du bist nicht unerfahren. Und es ist einfach, ja, du musst dir als Frau, glaube ich, nochmal ganz anders Gedanken machen, wie du über deine Sexualität und dein Sexualleben redest, als wenn du ein Mann wärst, weil du viel schneller gejudged wirst, weil du ja eher unschuldiger noch sein solltest.
Auf jeden Fall würde ich sagen, ist Feminismus heutzutage nicht weniger wichtig als vor 50 Jahren. Klar haben sich irgendwie die Themen verändert und es wurde viel geschafft, aber wir sind halt noch nicht am Ziel angelangt, und es wäre irgendwie schade, sich jetzt darauf zurückzulehnen, was alles erreicht wurde. Wenn ich nur die Zeitung lese, fallen mir schon wieder 1000 Dinge auf, die irgendwie für Frauen anders sind als für Männer. Sei es irgendwie eben ein Gender Pay Gap, den es immer noch gibt, sei es generell so die ungleiche Verteilung von Arbeit, sei es, wenn ich irgendwie in die Uni gehe, ich studiere Psychologie, das heißt ein Studiengang, in dem 70-80% der Studierenden weiblich sind. Und wenn ich dann an die Lehrstühle gucke, sind die Profs fast alle männlich. Also so Thema Glass Ceiling ist auch heute noch wichtig irgendwie. Und dann sind es auch viele subtile Dinge, an denen ich irgendwie im Alltag merke, dass ja, die Welt für mich halt einfach ein bisschen anders aussieht. Sei es, wenn ich jetzt irgendwie nachts alleine nach Hause laufe und irgendwie mich schützen muss, mir Sorgen machen muss, dass ich heile nach Hause komme, meinen Freundinnen schreibe, ich bin nach Hause gekommen, bist du auch gut nach Hause gekommen, was ich jetzt tatsächlich so von den Männern aus meinem Umfeld gar nicht kenne.
Das ist eine Sache, die finde ich nicht so offensichtlich ist, aber die mich irgendwie untergründig schon immer voll belastet, ist, dass ich das Gefühl habe, als Frau hat man so einen eigenen Druck, dass man so früher erwachsen werden muss. Also angefangen mit so früher Haushaltsaufgaben übernehmen, habe ich immer Jahre, bevor mein Bruder damit angefangen hat, so an mir halt Kochen beigebracht, also die Spülmaschine auszuräumen, war dann eigentlich komplett meine Aufgabe und musste mich eben viel mehr im Haushalt einbringen. Und es geht dann aber auch weiter irgendwie, man darf einfach weniger Scheiß machen in der Jugend, also die Zeit, die man hat, darf man irgendwie weniger ausnutzen. So ist es irgendwie, es wird als unschöner betrachtet, wenn Frauen irgendwie viel Alkohol trinken und viel unterwegs sind und so weiter. Und dann wurde mir auch schon explizit gesagt, Männer seien ja ab 30 erwachsen oder alt und Frauen schon ab 25. Und das ist sowas, was mich untergründig immer mega wütend macht.
Also warum wir den Feminismus immer noch brauchen? Ich finde, das ist eigentlich wichtiger denn je in unserer Zeit, weil viele Menschen denken, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, gleichberechtigt sind, was jedoch absolut nicht der Fall ist. Also wenn man alleine mal daran denkt, wenn ich rausgehe mit unrasierten Beinen und kein Mann bin, dann ist es halt super das Ding immer noch teilweise, also in vielen Schichten außerhalb, sage ich jetzt mal, dieser universitären Bubble. Das merke ich auch auf der Arbeit immer wieder, wie viele Sprüche ich da bekomme, auch wie viele sexistische, homophobe, transphobe Sprüche wirklich jeden Tag dort irgendwie aufkommen. Und auch allein, dass es immer noch dieses extrem toxische Männlichkeitsbild in unserer Gesellschaft gibt, was ja wirklich quasi so sich fast gar nicht geändert hat, sage ich jetzt mal, im Großteil der Gesellschaft. Also ich finde, allein daran merkt man, dass hinter dieser Fassade der Gleichberechtigung halt extrem viel lauert, was ja noch gar nicht aufgearbeitet worden ist und was noch überhaupt nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Mit diesen Stimmungsbildern verschiedener Flinter-Personen endet die erste Folge des Podcasts Apfelmus und Feminismus von Nele Schauer. Demnächst geht es dann bei uns weiter mit dem Thema Gendern, Wahn und Wahnsinn. Informationen dazu stehen auf unserer Homepage unter www.miko-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findest du in der Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Zuständig für Ton und Technik der Sendung waren Klaus Klein, Christian Schubert, Kolja Czorsch und Robin Glücker. Redaktion Ulrich Hägele. Mein Name ist Luca Elner Kunz. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.
We'll be right back.